Ich lese zunächst mal einen Text aus dem Lukas-Evangelium. Ich werde nicht genau über diesen Text predigen, aber er kommt dann später schon noch vor. Sie werden es merken, und es hat sehr wohl mit dem Thema zu tun, über das ich reden möchte. Es ist die Geschichte von der Heilung der 10 Aussätzigen und von dem Dank des Samaritaners. Das steht in Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte: Sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann: Steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Woran erkennt man einen Christen? Was meinen Sie? Was charakterisiert jemand, der zu Jesus gehört? Ich war drauf und dran, noch Zettel verteilen zu lassen, und jeder soll etwas aufschreiben, was einen Christen kennzeichnet. Aber nur ein einziges Merkmal. Welches Merkmal würden Sie angeben? Erkennt man einen Christen daran, dass er sonntags die Kirchenbank drückt? Wir haben hier gar keine Kirchenbänke. Erkennt man ihn daran, dass er im Gemeindechor mitsingt? Wir haben gar keinen Chor, wenigstens nicht im Augenblick. Erkennt man ihn daran, dass er die Bibel liest? Daran, dass er nicht die Ehe bricht? Daran, dass er aufrichtig und vertrauenswürdig ist? Ich würde sagen, man erkennt ihn daran, dass er betet. Gebet ist das Kennzeichen echten Christseins. Gottesdienstbesuch und Bibellesen sind extrem wichtig, aber trotzdem, das tut manchmal auch ein Skeptiker oder ein Suchender. Ein Leben nach Gottes Geboten ist unerlässlich, aber auch mancher Gottlose lässt sich nichts zu Schulden kommen. Dagegen beten weist auf eine persönliche Beziehung zu Gott hin. Da hat jemand sein Innerstes für Gott geöffnet und hat das Gespräch mit ihm aufgenommen. Wie entscheidend wichtig dieses Kennzeichen ist, das sieht man gerade an meinem Berufsstand. Wenn irgendjemand sich für Gott interessiert, dann sind das doch die Theologen, die Gottesgelehrten, wie das wörtlich heißt, die Theologen. Also wenn jemand das Gespräch mit Gott sucht, dann müssten das die Theologen sein. Aber es gibt leider zahllose Theologen, denen fehlt diese persönliche Beziehung zu Gott. Sie finden Gott hochinteressant als Forschungsgegenstand. Sie schreiben gelehrte Abhandlungen über ihn. Sie halten gelehrte Vorträge über ihn, aber eben immer nur über ihn. Mit Gott reden, zu ihm beten, das tun sie nicht. Das können sie nicht, das wollen sie nicht. Gott ist für sie ein Er, nicht ein Du. Gebet als das Kennzeichen echten Christseins. Ich habe zu diesem Thema Gebet ein paar Punkte zusammengetragen und die möchte ich jetzt an Sie weitergeben. Es gibt zum Gebet im Römerbrief einen Vers, der ist ganz große Klasse. Römer 8, Vers 15. Ich lese mal zum besseren Verständnis den Vers, der vorangeht, also Römer 8, Vers 14 und 15. Da heißt es: Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten: Abba, Vater. Das ist dieser Vers 15. Durch ihn, durch den Geist Gottes, rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Was steht hier in Sachen Gebet? Durch den Geist Gottes rufen wir Abba, Vater. Beten hat demnach in irgendeiner Weise mit dem Heiligen Geist zu tun. Der Heilige Geist bringt uns dazu, dass wir beten. Dieser Zusammenhang zwischen Gottes Geist und Gebet ist grundlegend. Er erklärt, wieso Beten tatsächlich das Kennzeichen eines Christen ist und eben nicht eines Nichtchristen. Wissen Sie, dieses Kapitel 8 im Römerbrief, wo dieser Vers rausgenommen ist, das ist das Kapitel vom Heiligen Geist. Lesen Sie es mal in einem Streifen durch. Paulus sagt in Vers 9, Gottes Geist wohnt in uns. Gemeint ist natürlich in uns, die wir zu Jesus Christus gehören, nicht in Hinz und Kunz. Er wohnt in uns. Er wohnt in uns. Wir können das mal ganz wörtlich nehmen. Da ist also eines Tages ein Möbelwagen vorgefahren. Da hat jemand bei uns Einzug gehalten. Wie das so geht, wenn man wo wohnen will. Wann war das? Das war an dem Tag, als wir unser Leben Jesus geöffnet haben, bei unserer Umkehr zu ihm. Es gibt heute nicht wenige Christen, die meinen, der Heilige Geist ziehe erst später ins Leben ein, zum Beispiel im Rahmen einer Geistestaufe. Am besten mit einem ganz außergewöhnlichen Erlebnis, wie dem Reden in unverständlichen Sprachen. Paulus teilt diese Ansicht nicht. Christ werden und Geistempfang, das gehört für ihn untrennbar zusammen. In Vers 9 schreibt er, wenn jemand diesen Geist nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Und in Vers 10, wenn Christus in euch ist, dann habt ihr den Geist empfangen. Also, wenn man Christ ist, hat man den Geist Gottes. Wenn man den Geist Gottes nicht hat, ist man kein Christ. So einfach ist das. Der Besitz des Heiligen Geistes ist nicht das Prärogativ einer bestimmten Gruppe von Christen, die schon irgendwie ganz weit gekommen sind im Glauben. Er ist das Kennzeichen aller, die zur Gemeinde Jesu gehören. Und gleichzeitig muss noch was betont werden. Der Heilige Geist ist ausschließlich das Kennzeichen derer, die zur Gemeinde gehören. Alle Christen haben den Heiligen Geist, aber auch nur die Christen haben den Heiligen Geist. Viele wollen heute Erfahrungen mit dem Heiligen Geist machen, ohne sich unter Jesus zu stellen. Christsein ist out, spirituelle Frömmigkeit ist in. Bloß, da macht Gott nicht mit. Den Heiligen Geist gibt es nur über Jesus, nicht an Jesus vorbei. Der Heilige Geist ist kein zweites Erlösungsmittel, kein vom Kreuz unabhängiger Weg zu Gott. Okay, der Heilige Geist ist also bei uns eingezogen. Was passiert, wenn der Heilige Geist bei uns einzieht? Da kommt nicht ein Gast, da kommt ein neuer Hausherr. Wenn Gott in ein Leben einzieht, kommt er nie als Gast. Wenn er wo Wohnung nimmt, dann kommt er immer als neuer Hausherr. Er gehört nicht ins Gästezimmer, er gehört in den Wohnraum. Ein Gast, der schüttelt vielleicht den Kopf und rümpft die Nase über die Bilder, die wir an der Wand hängen haben. Oder er äußert sich abfällig über die Farbe unserer Tapeten. Aber das ist auch alles. Verändern darf er nichts. Wie es bei uns aussieht, das bestimmen wir. Wir sind die Gastgeber. Anders ist es, wenn ich diesen neuen Bewohner, der bei mir Einzug gehalten hat, bewusst bitte, Hausherr zu werden. Dann bestimmt er ab jetzt, wie es bei mir aussieht. Dann kommen seine Möbel nicht ins Kellerabteil, sondern in die Wohnung. Dann sagt er, welches Buch und welche Zeitschrift eigentlich nicht in mein Haus gehört und was vielleicht stattdessen angeschafft werden sollte. Dann bestimmt er über mögliche Gäste und Gesprächsinhalte. Kurz gesagt, den Tapetenwechsel vollzieht der Heilige Geist. Das Recht hat er dazu. Er ist nicht Gast, er ist der Herr. Und jetzt die Frage, was bringt denn dieser neue Bewohner mit? Was tragen denn die Möbelpacker aus dem Laster in mein Haus, wenn ich mich entschließe, mein Leben Jesus zu unterstellen? Wenn ich mich Jesus anvertraue? Es ist eine ganze Menge. Und zwar nicht nur quantitativ, sondern vor allem qualitativ. Und das kann ich jetzt nur mit Stichworten nennen. Sie müssen mal Römer 8 auf das hindurchlesen, was da alles an Möbeln in unser Haus gepackt wird. Leben, sagt er in Vers 6 und Vers 10. Frieden in Vers 6. Kraft in Vers 11. Freiheit in Vers 15. Gewissheit in Vers 16. Hoffnung in Vers 17. Es geht immer so weiter. All die großen Werte, die unser Leben reich machen, die bringt uns der Heilige Geist. Aber dann bringt er uns noch etwas ins Haus. Und das ist, was mich heute interessiert. Er bringt uns die Bereitschaft zum Gebet. Er bringt uns das Verlangen zu beten, die Freude am Gebet. Durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Nicht wahr? Auch Nichtchristen beten ab und an mal zum lieben Gott. Besonders unter Druck, in Verzweiflung, wenn sie keinen Ausweg mehr sehen. Aber das ist eigentlich nur so etwas wie ein Notruf, herausgeschleudert aus einem Kessel, wenn der Druck zu groß geworden ist. Und dann ist das Gebet wie so ein Ventil, wo der Druck sich einen Ausweg verschafft. Aber wenn dann der Druck nachlässt, das ist mit dem Gebet wieder vorbei, aus und vergessen. Regelmäßiges Beten als ein Herzensbedürfnis, um mal dieses altmodische Wort zu gebrauchen, regelmäßiges Beten kennt der Nichtchrist nicht. Wie sollte er auch? Beten ist Reden mit Gott. Aber wie soll man mit jemand reden, den man nicht kennt und den man nicht mag? Wieso soll ich das Gespräch mit jemand suchen, von dem ich gar nichts wissen will? Und umgekehrt, dass ein Christ mit Gott redet, das ist selbstverständlich. Ein Kind hat seinen Eltern gegenüber ein natürliches Mitteilungsbedürfnis. Wenn ein Kind vom Schulausflug nach Hause kommt und nicht erst mal erzählt, was alles gelaufen ist, was es erlebt hat, sondern sich gerade in sein Zimmer verzieht, da wissen die Eltern, irgendwas stimmt nicht, ist irgendwas vorgefallen, das ist nicht rund gelaufen. Wenn ein Mensch Christ wird, dann entsteht in ihm der Wunsch zu beten. Er beginnt eine Tätigkeit, die er vorher nie ausgeübt hat. Er beginnt mit seinem Vater im Himmel. Er beginnt mit seinem Vater im Himmel über seine Gedanken und Empfindungen und seine Taten zu sprechen. Es ist ihm ein Anliegen, Gott dabei zu haben, um seinen Rat zu bitten, um seinen Schutz, um seinen Segen. Er bittet um Vergebung, er lobt, er dankt. Gott ist plötzlich bewusst mit einbezogen in unser Leben. Die Technik. Wo wir etwas tun, was wir nicht mit Gott besprechen können, wo wir etwas lieber vor ihm geheim halten möchten, da können wir sicher sein, das ist nichts Gutes. Beten heißt nichts anderes als von morgens bis abends über alles, was uns beschäftigt, mit Jesus reden. Das ist Beten. Von morgens bis abends über alles, was uns beschäftigt, mit Jesus reden. Übrigens nur für die, die vielleicht mitschreiben wollen, es geht Ihnen zu schnell, es ist zu viel aufs Mal. Ich habe die Predigt schriftlich und ich kann sie nächsten Sonntag auflegen, dann können Sie es auch schriftlich mitnehmen und dann haben Sie die Stichworte nochmal und die Bibelstellen. Sie können also jetzt sich ganz aufs Zuhören konzentrieren. Die erste Hälfte des Römerbriefs, Entschuldigung, ich muss da irgendwie mal... wieder 5 Minuten. Die erste Hälfte des Römerbriefs ist gewissermaßen eine Abhandlung über die Heilsgeschichte. Eine Abhandlung darüber, wie wir Menschen einen Graben zwischen Gott und uns aufgerissen haben. Und was Gott dann unternommen hat, um diese abgebrochene Beziehung zu ihm wiederherzustellen, wie er eine Brücke über den Graben gebaut hat. Paulus fängt damit an, dass er von der Schuld des Menschen spricht, in Römer 1 bis 3. Und wissen Sie, worin die Ursünde bestand? Er sagt das im Kapitel 1, in Vers 21. Trotz allem, was die Menschen über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie blieben ihm den Dank schuldig. Sie haben nicht mehr gebetet, nicht mehr mit Gott geredet, sich nicht mehr bedankt für alles Gute. Es ist der Bruch des ersten Gebotes, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Es ist der Abbruch der Beziehung mit dem, der unser Leben gemacht hat und es erhält. Und alles andere, der Bruch der übrigen Gebote, die Zerstörung der zwischenmenschlichen Beziehungen, alles andere folgt dann daraus. Die Ursünde ist nicht moralisch, sie ist religiös. Und worin besteht folglich eine echte Lebensumkehr? Nicht in moralisch hochstehenden Handlungen, sondern in der Wiederaufnahme der Beziehung zu Gott. Und diese Wiederaufnahme der Beziehung zeigt sich nirgends besser als im Gebet. Das andere, die bessere Lebensführung, das ist dann die Frucht davon. Was spielt sich denn nun ab, wenn wir beten? Sehen wir uns das einfach mal ein bisschen genauer an. Beten heißt zunächst nichts anderes als reden. Und zwar reden mit Gott. Deswegen haben wir einfach einen speziellen Ausdruck dafür, aber man könnte auch sagen, reden mit Gott. Worum geht es, wenn zwei Menschen miteinander reden? Die landläufige Auffassung, die ist, wenn man redet, will man dem anderen eine Mitteilung machen. Und der andere reagiert darauf. Beim Reden geht es um Informationstransfer. Aber das stimmt so nicht ganz. Wir denken immer, es geht um Mitteilungen. Zum Beispiel, hast du schon gehört, in England ist es gelungen, würfelförmige Eier herzustellen, zu züchten. Und der andere reagiert darauf positiv oder in diesem Fall vielleicht auch ablehnend, so ein Mist, da muss ich mir neue Eierbecher zulegen. Ist natürlich nur ein verspäteter April-Scherz das. Also man denkt, es geht um Mitteilung von Informationen, eben über diese würfelförmigen Eier. Aber es geht beim Reden zunächst um was anderes. Es hat einen tieferen Grund, wenn wir miteinander reden. Es geht primär gar nicht um bestimmte Inhalte. Es geht einfach darum, dass wir eine Verbindung herstellen. Beziehungsweise, dass wir eine Verbindung, die schon zustande gekommen ist, erhalten und sicherstellen. Es geht darum, soziale Kontakte aufzubauen und soziale Distanz abzubauen. Mal angenommen, ich bin ganz allein zu Fuß unterwegs und muss durch ein dunkles Stück Wald. Plötzlich taucht aus dem Dämmerlicht eine Gestalt auf und kommt mir entgegen. Vielleicht haben Sie das auch schon erlebt. Schweißausbruch, Herzklopfen, Panik. Soll ich umdrehen und weglaufen? Das wäre wahrscheinlich das Dümmste. Soll ich die Fäuste in den Hosentaschen ballen, um notfalls blitzschnell zuschlagen zu können? Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, eine bessere. Ich tue ganz cool und ich spreche den Fremden einfach an. Hallo, auch noch unterwegs? Wo soll es denn hingehen? Ist es noch weit, bis ich da wieder aus dem Wald rauskomme? Also machen Sie es gut. Kommen Sie gut an Ihr Ziel. Wiedersehen. Merken Sie, was wir reden, ist völlig belanglos. Es hat mich nicht interessiert, wo er herkommt, wo er hingeht. Aber indem wir miteinander reden, schaffen wir eine Art Nähe, eine Offenheit. Wir stellen gegenseitig sicher, dass wir normal miteinander umgehen wollen und nicht wie ein Verbrecher uns außerhalb der menschlichen Gemeinschaft stellen. Indem ich mit dem Fremden rede, wird er mir vertraut. Jemand, der so nett mit mir redet, der mag zwar aus einem finsteren Wald kommen, aber er ist sicher kein finsterer Geselle mit finsteren Absichten. Das Schlimmste, was Menschen antun können, ist, dass sie nicht mehr miteinander reden. Das müssen sie mal durchstehen, über Wochen und Monate. Ich habe das schon durchgestanden. Schweigen als Bestrafung. Schweigen als Abbruch der sozialen Beziehung. Schweigen als Ausdruck des zerstörten Friedens. Es gibt kaum etwas Hässlicheres, als wenn von zwei Menschen, die einander sehr nahe standen, eines Tages gesagt wird, sie reden nicht mehr miteinander. Sie haben sich nichts mehr zu sagen. In unserer Familie wird unheimlich viel geredet. Manchmal bringt eins unserer Kinder einen Kollegen mit von der Schule oder von der Uni zum Essen mit nach Hause. Wenn der Gast dann die Tischgespräche miterlebt, dann haut das den jedes Mal fast vom Hocker. Bei euch ist es ja so interessant. Ihr redet über so vieles. Und dann kommt es ab und zu auch vor, dass eins unserer Kinder woanders eingeladen ist und zum Mittag ist. Und nachher erzählt es davon. Stellt euch mal vor, bei denen wurde kein Wort geredet. Die saßen stumm am Tisch. So stumm, dass mir fast unheimlich wurde. Wie halten die das bloß aus? Ich glaube, die haben vorher Krach miteinander gehabt. Sehen Sie, reden als Ausdruck der Verbundenheit. Das ist unter uns Menschen so. Aber das ist genau entsprechend auch gegenüber Gott so. Indem wir reden, pflegen wir die Beziehung zu ihm. Wenn wir nicht beten, verschließen wir uns vor ihm. Und deshalb ist eben das Gebet tatsächlich das Charakteristikum einer lebendigen Beziehung zu Gott, das Kennzeichen des Christen. Also, Beten dient wie alles Reden dazu, einen Kontakt herzustellen bzw. den Kontakt aufrechtzuerhalten. Und das ist ganz unabhängig davon, worüber wir im Einzelnen mit Gott reden. Aber jetzt gehen wir einen Schritt weiter und fragen nach dem Inhalt des Gebets. Was tun wir konkret, wenn wir beten? Es sind in den allermeisten Fällen zwei Dinge. Entweder wir bitten um was oder wir danken für was. Das sind die großen zwei Inhalte des Gebets, bitten und danken. Wissen Sie, man könnte sagen, jedes Gebet hat seine ganz persönliche Geschichte. Es fängt meistens mit dem Bitten an und am Ende, wenn es gut geht, steht der Dank. Fangen wir ganz vorne an bei der Bitte. Eigentlich müsste man noch weiter zurückgehen. Nämlich, damit jemand Gott um etwas bittet, müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein. Es wendet sich keineswegs jeder gleich mit seinem Anliegen an Gott. Es muss dreierlei passiert sein, damit jemand wirklich zu Gott geht und Bitte sagt. Erstens mal, er muss begriffen haben, dass er allein nicht zurechtkommt, dass er auf andere angewiesen ist. Er muss sich seine eigene Armut eingestehen, seine Hilflosigkeit, seine Schwäche. Er hat aufgehört, den starken Maxe zu markieren. Er hat akzeptiert, dass ihm die nötige Kraft, die nötige Liebe, die nötige Weisheit fehlt, um in schwierigen Situationen bestehen zu können. Er hat die Illusion begraben, selbstständig und unabhängig durchs Leben zu marschieren. Er sieht seine Hände an und er ist ehrlich genug zuzugeben, dass die Hände leer sind. Wer meint, seine Hände sind noch voll, der wird doch nicht zu einem anderen gehen und ihn um etwas bitten. Wer sich stark vorkommt und klug und barmherzig, der trinkt aus seiner eigenen Quelle, der muss nicht am anderen Brunnen schöpfen. Er braucht keine Hilfe von außen, er ist ein self-made man. Wissen Sie, was ein Christ und ein self-made man gemeinsam haben? Beide lieben ihren Schöpfer über alles. Beide lieben ihren Schöpfer über alles, aber das ist gleichzeitig auch das, was sie radikal voneinander trennt. Der self-made man, das sagt ja schon das Wort, hat sich selber gemacht und deshalb liebt er seinen Schöpfer über alles. Er bewundert sich. Und der Christ liebt seinen Schöpfer über alles, den wahren Schöpfer, den lebendigen Gott. Der self-made man wird Gott nicht bitten. Er hat sein eigenes Leben nach seinen Plänen und Wünschen konstruiert und damit ist er zufrieden. Er bewundert und verehrt sich. Auf Gott kann er locker verzichten. Aber wer einsieht, dass es ihm an allen Ecken und Enden an grundlegenden Dingen fehlt, der wird bereit, sich an seinen eigentlichen Schöpfer zu wenden. Er wird Gott um Hilfe bitten.
Ist es so besser, oder? Könnte ich vielleicht nicht einfach das Tischmikrofon nehmen und dann damit, oder ist es so gut? War es gerade nicht gut? Ihr müsst euch wehren, wenn es nicht gut ist. Ich höre es hier oben nicht wirklich. Ist es jetzt besser? Wie ist es? Weg? So. Ist es jetzt nicht wieder zu? Jetzt höre ich nichts. Ich höre kein. Ist es? Wie ist es denn für die hinten? Ist es okay? Haben Sie bisher einfach nicht richtig gehört? Doch, okay. Okay. Man wünscht sich ja immer, dass die Gemeinde riesengroß ist, Tausende, die hier zuhören. Aber in so einem Fall wäre es das Einfachste, wir wären nur 10 Leute, dann hätten wir einen Kreis gemacht und da wäre kein Problem entstanden. Ja. Also, das war das Erste. Man muss begreifen, dass man alleine nicht zurechtkommt. Bitte, wenn es wieder nicht klappt oder halt oder irgendwie einfach, soll jemand die Hand hochheben, da müssen wir nochmal einstellen. Das Zweite ist, wer Gott um etwas bittet, der ist bereit, sich helfen zu lassen. Das ist nämlich auch keineswegs so selbstverständlich. Nicht jeder, der merkt, dass er auf dem Holzweg ist, macht kehrt. Nicht jeder, der feststellt, dass seine Taschen leer sind, ist bereit, sie sich von anderen füllen zu lassen. Also, mir gefällt das nicht, was ich höre. Das ist so. Ist das okay? Ich höre mich nicht gerne. Nicht jeder, der merkt, dass seine Taschen leer sind, ist bereit, sich die Taschen von jemand anders füllen zu lassen. Es genügt nicht, dass man seine Hilflosigkeit begreift. Man muss auch seinen Stolz an den Nagel hängen. Man darf die leeren Hände nicht in die Taschen stecken, sondern muss sie hervorziehen und dem anderen hinstrecken. Leer, wie sie sind. Wer sich da schämt, der wird nie weiterkommen. Wer sich im Gebet an Gott wendet, signalisiert damit seine Bereitschaft, sich helfen zu lassen. Und das Dritte, wer Gott um etwas bittet, der gibt damit zu verstehen, dass er Gott zutraut, ihm zu helfen. Dass er irgendwie von Gottes Größe und Macht und Liebe überzeugt ist. Sonst würde er sich ja nicht an Gott wenden, sondern an irgendjemand anders, einen Fabrikbesitzer, was weiß ich. Wer Geld braucht, der wird sich nicht an einen Bettler wenden, sondern an einen gut betuchten Herrn. Wer sich an Gott wendet, der rechnet damit, dass Gott ihm die leeren Hände füllen kann und füllen will. Gott kann sie füllen, weil er unendlich reich ist. Gott will sie füllen, weil er uns unendlich lieb hat. Gott hat die Möglichkeit, uns zu helfen, und Gott hat die Bereitschaft, uns zu helfen. Also das sind die drei Voraussetzungen dafür, dass jemand sich mit einer Bitte an Gott wendet. Er hat begriffen, dass er allein nicht zurechtkommt, er ist bereit, sich helfen zu lassen, und er ist überzeugt, dass Gott ihm helfen kann und helfen will. Wissen Sie, ich denke immer wieder, wenn wir beten, es gibt nichts, was unsere Stellung vor Gott plastischer werden lässt, besser zum Ausdruck bringt als das bittende Gebet. Da stehen wir also zunächst mit leeren Händen da, so sind wir. Wir können nicht aus eigener Kraft ein sinnvolles Leben führen. Und jetzt strecken wir diese Hände Gott entgegen. Damit zeigen wir, dass wir Gott als Gott anerkennen. Wir vertrauen darauf, dass er uns die Hände füllt. Und schließlich erweist sich Gott als Gott und macht und gibt uns das, was wir brauchen, großzügig und liebevoll. Unsere Bitte macht uns zunächst mal ganz klein. Wir brauchen Hilfe. Unsere Bitte macht Gott ganz groß. Er gewährt uns Hilfe. Und dadurch, dass er sie uns gewährt, macht unsere Bitte uns am Ende auch groß. Denn wir bekommen Hilfe. Wir sind plötzlich reich. Wir stehen mit vollen Händen da. Gott holt uns an seine Seite. Er behandelt uns wie Menschen, die seine Nähe verdient haben. Also, die Geschichte des Gebets fängt mit dem Bitten an. Und dann erhört uns Gott. Und jetzt kommt der Dank. Der Dank ist das i-Tüpfelchen auf dieser Geschichte. Indem wir danken, bekennen wir, dass wir uns in Gott nicht getäuscht haben, dass er wirklich der große Helfer ist. Alles Beten soll letztlich in Dank münden. Es gibt viele Verse in der Bibel, die das sagen. Ich lese mal vor aus Epheser 5, Vers 20. Dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Dankt Gott dem Vater. Oder Philipper 4, Vers 6, wendet euch in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Auch wieder voll Dankbarkeit in jeder Lage. Oder 1. Thessalonicher 5, 18, dankt Gott in jeder Situation. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Gott will, dass wir ihm danken. Fällt Ihnen das auf an diesen drei Versen? Es handelt sich um Befehle. Dank wird uns nicht nur empfohlen, er wird uns befohlen. Das ist eigentlich merkwürdig. Versteht sich denn Danken nicht von selbst? Wenn man was Tolles geschenkt bekommen hat, dankt man da nicht ganz automatisch? Offensichtlich nicht. Ich weiß nicht, wie oft erlebt, dass ich jemand was geschenkt habe, was Wertvolles, was Großes, was ein paar hundert Franken wert war. Nichts, kein Echo. Nichts. Nach Wochen begegnet man sich wieder. Nichts, kein Echo. Man steht da und denkt, hat das gar nicht gekriegt? Was ist los? Warum dankt er nicht? Verstehen Sie? Das fördert die Beziehung nicht. Statt dass es uns zusammengebracht hat, ist es plötzlich, als wäre was Trennendes da. Ich habe mal mit einem alten Mann geredet, der viele Missionare unterstützt hat. Und da sagte er mir, wissen Sie, was mich traurig macht? Ich habe jetzt meinen Neffen jahrelang, monatlich mit einem Betrag unterstützt. Mein Neffe hat mir nie vom Missionsfeld einen Dankesbrief geschrieben. Und jetzt ist er zu Hause auf Besuch, hat mich besucht, hat kein Wort darüber verloren, dass ich ihn unterstütze. Wissen Sie, das macht mich einfach traurig. Es ist offensichtlich gar nicht so selbstverständlich, dass man dankt. Die Bibel muss zum Danken regelrecht auffordern. Denken Sie an die Geschichte, jetzt komme ich darauf zurück, die ich zu Anfang vorgelesen habe. Die Heilung der 10 Aussätzigen durch Jesus. 10-mal Aussatz. 10-mal eine schreckliche, entstellende Hautkrankheit. 10-mal ausgestoßen sein aus der menschlichen Gesellschaft. 10-mal weit entfernt von allen Familienangehörigen und Freunden. Was für ein elendes, hoffnungsloses Dasein. Und dann kommt Jesus. Das ist Ihre Chance. Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Das ist die Bitte. Das sind die leeren Hände. Jesus schickt sie zu den Priestern. Geht und zeigt euch ihnen. Wissen Sie, die Priester waren so etwas wie die Gesundheitsbehörde. Wenn ein Aussätziger wieder gesund wurde, dann durfte er nicht sofort in sein Dorf und zu seiner Stadt zurück. Er musste erstmal den zuständigen Priester aufsuchen, sich von ihm untersuchen lassen und die Heilung bestätigen. Also die 10 machen sich auf den Weg. Als sie losgehen, sind sie noch krank. Als sie ankommen, sind sie gesund. Dem Priester bleibt nur noch die Heilung zu konstatieren. Was für ein Wunder, was für eine Befreiung. Kein von der Krankheit zerfressener Körper mehr. Wieder nach Hause dürfen zu Frau und Kind, zu Freunden und Verwandten. Das ist die Erhörung, das sind die gefüllten Hände. Wenn das kein Grund zum Dank ist. Wie lange wird es weitergehen? 10 Männer kommen zu Jesus zurückgerannt. 10 Männer werfen sich vor Jesus auf den Boden, jubeln und danken. Wirklich 10? Einer kommt zurück, ein einziger und ausgerechnet noch der Fremde, der Samaritaner. Was muss das Jesus, ja, gequält haben, geschmerzt haben? 10% Dank, 90% Undank. Sind denn nicht alle 10 gesund geworden, sagt Jesus? Wo sind die anderen 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Warum fällt uns das Danken bloß so schwer? Hat es mit Vergesslichkeit zu tun? Hat es mit Stolz zu tun? Ich erinnere mich an ein kleines Erlebnis aus meiner Studentenzeit. Ich wohnte damals mit anderen Kommilitonen zusammen in einer WG und vor mir stand ein Prüfungstermin. Wir beteten zusammen, dass Gott mir helfen möge, das Examen zu bestehen. Es war was Schwieriges, es war was Wichtiges. Dann kam die Prüfung, ich bestand sie und noch dazu mit ziemlich guten Noten. Ich radelte in meine WG zurück, ich war total erleichtert und glücklich und wohl auch ein bisschen stolz, vielleicht ein bisschen zu stolz. Wie ist es dir ergangen, wollten die anderen wissen und ich berichtete. Und dann sagte einer, komm, wir wollen Jesus danken, dass er dir so geholfen hat. Und ich spüre noch heute den kleinen Stich, den mir das gab. Warum gratuliert er nicht mir, wie sich das gehört? Warum verliert er nicht ein einziges tolles Wort über meine tolle Leistung? Warum klopft er mir nicht wenigstens anerkennend auf die Schulter? Stattdessen sagt er, komm, wir wollen Jesus auf die Schulter klopfen. Und ich weiß noch, wie im selben Moment es mir wie Schuppen von den Augen fiel. Er hat ja sowas von Recht. Wir haben im Vorfeld der Prüfung gemeinsam zu Jesus gebetet, dass er mir hilft. Und es war mir klar, wenn Jesus nicht hilft, dann falle ich durch. Also war es Jesus, der mich bestehen ließ. Also ist es mehr als angebracht, wenn wir uns jetzt gemeinsam bei Jesus bedanken. Paulus sagt in 1. Korinther 4, Vers 7, was bringt dich dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Vielleicht denken Sie jetzt, naja, schade, dass das Danken unterblieben ist bei diesen 9. Aber eigentlich macht das gar nicht so viel. Okay, es wäre anständiger, ein Feedback für das schöne Geschenk zu geben. Aber Hauptsache ist doch, man hat das Geschenk. Okay, die 9 hätten sich noch korrekter verhalten, wenn sie wie der Samaritaner ihrem Wohltäter persönlich gedankt hätten. Aber geheilt sind sie schließlich, alle 10. Und das ist doch das Entscheidende. Deswegen haben sie ja Jesus um Erbarmen angefleht. Der Dank oder der Undank, der ändert nichts mehr an der Heilung. Oh doch, der ändert sehr, sehr viel. Danken, und das ist mir wichtig, Danken ist nicht nur ein hübsches Anhängsel an diese Geschichte unseres Gebets. Danken gehört elementar dazu. Erst durch das Danken wird der Prozess vollendet. Und zwar, weil durchs Danken nochmal was ganz Neues in unser Leben reinkommt. Dieses Neue, dieser zusätzliche Gewinn, der hat zu tun mit unserem Verhältnis zum Geber und mit unserem Verhältnis zur Gabe. Das möchte ich noch ausführen. Das erste, Dank ändert unsere Beziehung zum Geber. Eigentlich ist es so, erst wenn ich danke, entsteht überhaupt eine tiefe, persönliche Beziehung zum Geber. Eine dauerhafte Beziehung. Gucken Sie mal, ich habe gesagt, die vollständige Gebetsgeschichte vollzieht sich in einem Dreischritt. Bitten, empfangen, danken. Wenn ich jetzt beim Empfangen mittendrin stoppe, dann bleibe ich doch sozusagen bei der Gabe hängen. Ich habe bekommen, was ich wollte. Gott hat getan, was er meiner Meinung nach tun sollte. Jetzt kann er gehen. Ich bin so auf die Gabe fixiert, die jetzt meine Hände füllt, vielleicht vor lauter Begeisterung, dass mir der Geber aus dem Blickfeld gerät. Sobald ich aber darüber nachdenke, woher denn die Gabe gekommen ist, Da muss ich hochgucken von der Gabe und zu dem, der sie mir überreicht hat, und dann sehe ich den Geber. Das Denken, das Nachdenken führt zum Danken. Ich lasse die Gabe liegen, ich gehe zum Geber und sage schönen Dank, dass du mir das gegeben hast. Danke für deine Großzügigkeit, danke für deine Liebe. Und wissen Sie, was dann passiert? Der Geber freut sich so sehr über meine Dankbarkeit, dass er mir gerade nochmal ein Geschenk macht. Und noch eins und noch eins. So ist Jesus, so ist Gott. Gucken Sie mal, alle 10 Aussätzlichen haben bekommen, was sie wollten. Sie sind geheilt worden. Neun haben vergessen, von der Gabe hochzugucken zum Geber. Sie haben sich den Dank gespart. Einer ist zurückgekommen. Und jetzt hören Sie mal, was Jesus zu diesem einen sagt, der da zu seinen Füßen liegt und der ihm dankt. Steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Die 9 sind geheilt, der 10. ist gerettet. Er ist geheilt und gerettet. Heilung ist gut, Rettung ist noch viel besser. Heilung macht reich. Das Bitten macht reich, aber das Danken macht noch viel reicher. Das sehen wir an dieser Geschichte. Die Heilung bedeutet, die Entstellungen des Körpers sind beseitigt. Rettung bedeutet, die Entstellungen meiner Seele sind beseitigt. Die Sünden sind vergeben. Ich muss die Schuld nicht mehr tragen. Heilung bedeutet, das Äußere ist wiederhergestellt. Rettung bedeutet, das Innere ist wiederhergestellt. Und wenn man sich das überlegt, dann wird es einem fast unheimlich. Die 9 haben das Beste verpasst. Jetzt stehen sie einmal vor Jesus und er könnte sie beschenken bis zum geht nicht mehr. Und sie laufen weg, nachdem sie die erste beste Gabe bekommen haben. Sie haben das Beste verpasst wegen ihrer Undankbarkeit, weil sie nicht zu Jesus zurückkamen. Dank verbindet mit dem Geber. Und mit Gott verbunden sein heißt gerettet sein. Dank verbindet mit dem Geber. Und Gott ist so reich und gibt so gern, dass wir bei ihm immer noch mal was auf die Schippe bekommen. Immer noch mal dazu. Paulus drückt das mal so aus in Epheser 3, Gott vermag unendlich viel mehr zu tun, als wir erbitten oder begreifen können. Und das erleben wir gerade, wenn wir danken. Das ist übrigens auch der Grund, warum Christen mitten in der Notlage danken können. Einfach weil sie wissen, dass Gott bei ihnen ist, dieser unendlich reiche Geber. Einmal sollte Jesus einer Volksmenge von vielleicht 10 bis 15.000 Leuten zu essen geben. Und er hatte nur 5 Brote und 2 Fische. Jesus steckte total in der Klemme. Eigentlich hätte er jetzt zu Gott um Hilfe schreien müssen. Was soll ich bloß tun? Die paar Brote reichen nirgends hin. Hilf mir, ich bin in Not. Und was macht Jesus? Er nimmt das bisschen Brot und das bisschen Fisch. Er legt es auf die Hände und er dankt Gott dafür. Indem er dankt, sieht er nicht auf die Gabe, die ist verschwindend klein. Indem er dankt, richtet er den Blick zum Himmel und sieht den Geber. Und dieser Geber ist sein Vater. Und er kennt ihn und er weiß, meinem Vater steht alles Brot dieser Welt zur Verfügung. Er hat Vorratskammern und Kühlschränke. Da kommen alle Vorratskammern und Kühlschränke dieser Welt nicht mit. Die kann man zusammen alle in den Fingerhut stecken und wegpacken. So klein sind die dagegen. Er kann mir jederzeit helfen. Ich danke ihm schon mal im Voraus dafür. Statt Panik und Verzweiflung, Ruhe und Gelassenheit. Noch mehr in der Klemme steckte Jesus am Grab von Lazarus. Jesus hätte seinen schwer kranken Freund gesund machen sollen, aber dann war er zu spät gekommen. Jetzt lag der Leichnam schon 4 Tage im Grab. Und was macht Jesus? Weint er und schreit und drückt seine Hilflosigkeit aus und fleht zu Gott, irgendwas einzugreifen? Jesus lässt den Stein vom Eingang wegrollen, richtet den Blick zum Himmel und sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Johannes 11. Gottes Macht kann niemand begrenzen, auch nicht der Tod. Jesus weiß das. Und deshalb nimmt er den Dank für das Auferweckungswunder vorweg. Die ersten Christen haben es Jesus nachgemacht. Als Paulus und Silas mitten in der Nacht völlig zu Unrecht im Gefängnis von Philippi saßen, was taten sie in dieser extremen Notsituation? Sie priesen Gott mit Lobliedern, Apostelgeschichte 16. Und Gott griff ein und befreite sie, ganz spektakulär, mit Erdbeben und allem drum und dran. Als Paulus einmal mit seinen Freunden, mit einigen Freunden auf einer Schiffsreise war, übers Mittelmeer nach Rom, da geriet er in einen fürchterlichen Seesturm. Und kein Kapitän, kein Offizier und kein Matrose gab mehr einen Pfifferling auf sein Leben. Was tat Paulus in dieser, ja, in dieser Todesnot? Er griff nach einem Brotlaib, dankte Gott vor allen dafür, brach das Brot in Stücke, begann selber zu essen und dann teilte er es aus. Und die anderen fingen an zu essen und Mut zu fassen und am Ende waren alle gerettet. Nicht einer ist ums Leben gekommen. Jedes Mal in diesen paar Begebenheiten, die ich jetzt geschildert habe, jedes Mal scheint der normale Ablauf auf dem Kopf zu stehen. Erwarten würden wir zuerst eine Bitte in der Notlage und dann hinterher den Dank. Aber jedes Mal kommt hier erst der Dank, noch vor der Erhörung. Die Gabe ist noch gar nicht da. Aber wissen Sie, wer da ist? Der Geber. Das ist eben der Punkt, warum wir schon vor dem Empfang danken können. Wir danken für den Geber, der geben will, der reich ist, der geben kann. Die Gabe ist noch nicht da, aber der Geber ist da. Und das in sich ist Grund genug zum Danken. Und dann noch das andere, ich habe gesagt, Danken verändert unser Verhältnis zum Geber, aber es verändert auch unser Verhältnis zur Gabe. Zurzeit übersetze ich den Epheserbrief. Ich bin durch, hat 6 Kapitel, im 5. Kapitel fiel mir eine Aussage auf, da bin ich hängen geblieben, weil diese Aussage auf den ersten Blick ziemlich, ja, unlogisch daherkommt. Wenn Sie den Epheserbrief ein bisschen vor Augen haben, da wissen Sie, im 2. Teil, Kapitel 4 bis 6, da gibt Paulus eine ganze Vielzahl praktischer Tipps für christliche Lebensgestaltung. Und zum Beispiel beschreibt er, wie wir mit der Sexualität umgehen sollen. Er sagt in Epheser 5, Vers 3 und 4, auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Geldgier sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen. Sich damit zu beschäftigen, schickt sich nicht für Menschen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Genauso wenig haben Obszönitäten, törichtes Geschwätz und anzügliche Witze etwas bei euch verloren. Was hingegen eure Gespräche prägen soll, ist Dankbarkeit. Hier haben wir unser Stichwort, Dank. Aber irgendwie scheint dieses Stichwort fehl am Platz. Paulus bekämpft den Missbrauch der Sexualität. Er sagt nicht nur, was verkehrt ist, er gibt auch ein Gegenmittel, ein Korrektiv sozusagen an die Hand. Wie kann man den Missbrauch korrigieren? Und wenn wir den Brief schreiben würden und sagen, was kann man machen, dass man nicht in diese Falle gerät, wo man Sexualität missbraucht, dann würden wir wahrscheinlich sagen, das Wichtigste ist Anständigkeit, Reinheit, Treue, etwas von dem. Paulus sagt, Dankbarkeit. Stattdessen seid dankbar gegenüber Gott. Das kommt echt überraschend. Aber wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, dann merkt man, was auf den ersten Blick wie voll daneben wirkt, das trifft in Wirklichkeit voll ins Schwarze. Du hast mit sexueller Unmoral zu kämpfen, sagt Paulus, dann sei stattdessen dankbar. Dankbar wofür? Für die Sexualität. Danke Gott für die Sexualität. Sie ist seine Erfindung. Er hat uns Menschen so gemacht als Mann und Frau. Sie ist sein Geschenk. Und jetzt geben Sie Acht, indem ich für die Sexualität dem Geber danke, sehe ich das, sie als das, was sie ist, als eine gute Gabe Gottes. Und gleichzeitig wird durchs Danken noch etwas anderes klar. Sexualität kann nur dann eine Bereicherung sein, wenn ich sie bewusst von Gott entgegennehme. Mit anderen Worten, wenn ich sie nach seinen Spielregeln gebrauche. Gott hat sie sich ausgedacht, dann kann auch nur Gott wirklich sagen, wie sie richtig und sinnvoll und konstruktiv in meinem Leben ihren Platz findet. Sobald ich die Sexualität von Gottes Idee löse, entpuppt sie sich als kontraproduktiv. Sie entfaltet ein Suchtpotenzial, sie zerstört Beziehungen. Sexualität ohne Dankbarkeit stellt die Gabe ins Zentrum und das ist immer gefährlich. Das kann bis dahin führen, dass mein Denken und Handeln total von der Gabe beschlagnahmt wird. Hingegen, wenn ich Gott für die Sexualität danke, dann stelle ich den Geber ins Zentrum. Und auf diese Weise rückt alles ins Lot. Es bekommt seinen ihm angemessenen Stellenwert. Wir wissen, wie wir richtig damit umgehen können. Gott zeigt es uns. Also Paulus greift keineswegs daneben, wenn er die Dankbarkeit als Heilmittel aus dem Arzneischränkchen holt. Im Gegenteil, seine Wahl zeugt von tiefer Einsicht und tiefer Weisheit. Dankbarkeit ist genau die richtige Medizin bei fehlgeleiteter Sexualität. Und natürlich genauso auch bei jedem anderen Missbrauch von irgendeiner von Gottes guten Gaben. So, jetzt haben wir ausführlich über die Geschichte des Gebets nachgedacht, über diesen Dreischritt von Bitten, Empfangen und Danken. Gebet, habe ich am Anfang gesagt, ist das Kennzeichen des Christen. Und nach allem, was wir jetzt miteinander überlegt haben, müssten wir es eigentlich noch ein bisschen präziser fassen. Das Kennzeichen des Christen ist Danken. Erst wenn jemand Gott dankt, ist dieser Kreis geschlossen, ist die Geschichte vollendet, ist das Ziel erreicht, die persönliche Verbindung mit Gott sichergestellt. Ich möchte jetzt zum Schluss noch mal ganz kurz auf diesen Vers zurückkommen, den ich ganz zu Anfang las aus Römer 8. Erinnern Sie sich, Paulus sagt, wenn wir beten, rufen wir Abba, Vater. Römer 8, Vers 15 ist ein super Vers zum Gebet. Es ist gewissermaßen ein Mustergebet, das Paulus uns als Gebetsmuster vorlegt. Er gibt uns ein Gebetsmuster, wie wir beten können, und deshalb nennt er dieses Mustergebet Abba, Vater. Darin ist zweierlei interessant. Einmal die Form dieses Gebets und dann der Inhalt. Das gucken wir uns noch an, das geht nicht mehr lang, dann sind Sie entlassen. Die Form, wie beten wir? Paulus sagt, wir rufen. Wir rufen, was heißt das? Das bedeutet meines Erachtens, unser Gebet ist frei und es ist spontan. Es bricht aus uns heraus. Niemand muss uns dazu zwingen. Wir brauchen kein vorformuliertes Gebet, das wir dann ablesen. Obwohl das manchmal gar nicht schlecht ist. Gebete von anderen nachbeten kann sehr, sehr inspirierend sein. Jesus hat mal gesagt, wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Matthäus 12 oder mit der alten Luther-Übersetzung. Was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Also, was drin ist, das kommt raus, auch beim Beten. Früher war unser Herz erfüllt mit Hass. Hass auf Gott, Hass auf den Nachbarn, Hass auf die Eltern. Oder es war erfüllt mit Stolz oder mit Verzweiflung oder mit Ängsten und Sorgen. Und immer wieder brach sich das Bahn in wüsten Flüchen, in gereizten Reden, in Bitterkeit. Jetzt ist das Herz erfüllt mit neuem Leben. Diesem Leben, das der Heilige Geist in uns gelegt hat. Wir sind erfüllt mit dem Wissen, ich bin Gottes Kind. Und da muss sich das Herz einfach Luft machen und es platzt heraus, Abba, Vater. Ich glaube, Paulus hat das x-mal in den Gottesdiensten erlebt, wo er mit Christen zusammen war, dass sie vor Freude und Begeisterung einfach gerufen haben, Abba, Vater. Einfach glücklich darüber, dass sie jetzt Gottes Kinder sind. Das Spontane, das Freie, das begeisterte Gebet. Wir rufen Abba, Vater. Damit sind wir beim Inhalt, was rufen wir? Abba, Vater. Aber Paulus würden wir sagen, das ist doch gar kein Gebet. Das ist ja gerade mal nur die Anrede. Das ist wie wenn ich einen Brief schreibe und schreibe, liebe Mutter, und dann stecke ich einen Umschlag und weg damit. Das ist ja nur die Anrede, Vater, das ist doch gar kein Gebet. Da fehlt doch die Hauptsache. Eine Bitte, ein Dank. Eben das, was ein Gebet ausmacht, was alles zur Gebetsgeschichte gehört. Wirklich? Ich würde sagen, die Hauptsache ist da. Das Entscheidende ist ausgedrückt. Das, was die Grundlage für alles Bitten und Danken bildet. Dass Gott unser Vater geworden ist, das ist die Zusammenfassung der Erlösung. Gott nicht mehr nur der Schöpfer, der Herr, der Richter, sondern mein Vater. Ich nicht mehr in unendlicher Ferne von ihm, sondern in seinem Haus, aufgenommen in seine Familie. Besser könnte man diesen fantastischen Wechsel, der durchs Kreuz stattgefunden hat, gar nicht in Worte fassen. Ein Christ, ein Wort, Vater. Gott ist mein Vater. Der große, allmächtige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott Moses, der Gott Davids, der liebt mich höchstpersönlich, so dass er ganz in meiner Nähe sein möchte. Ich bin in die denkbar engste Verbindung mit ihm gerufen. Ich gehöre zu ihm und er gehört zu mir. Gott, mein Vater. Deshalb habe ich allen Grund, ihm zu danken. Deshalb habe ich das Recht, ihn zu bitten. Nicht wahr? Aus diesem einen Wort, aus dieser Anrede, Vater, folgt tatsächlich alles andere, was Beten ausmacht. Das konkrete Beten, die konkreten Inhalte. Und jetzt nur noch dies, da steht ja noch so ein merkwürdiges kleines Wort davor. Abba, Vater. Was heißt das denn, Abba? Manchen unter uns, wahrscheinlich vor allem den schon etwas älteren Jugendlichen, kommt da wahrscheinlich schwedische Musik in den Sinn. Aber damit hatte Paulus natürlich noch nichts am Hut, konnte er noch gar nicht dran denken. Die Lösung ist ganz einfach. Abba ist hebräisch oder genauer gesagt aramäisch und bedeutet Vater. Und zwar in der Anredeform, mein Vater. Soweit so gut, aber jetzt wird es ja noch merkwürdiger. Dann sagt also Paulus, wir sollen so beten, Vater, Vater. Zweimal das Gleiche, ist ja gar nichts anderes. Da könnt ihr doch gleich das Abba weglassen und einfach nur Vater sagen. Der Grund, dass er beides nebeneinander stellt, ist ganz einfach. So hat Jesus selber gebetet. In Markus 14, Vers 36, da wird berichtet, wie Jesus im Garten Gethsemane auf seinem Gesicht liegt und zu Gott schreit. Er weiß, auf ihn wartet das Kreuz, der Tod. Und er sagt, Abba, Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus sprach Aramäisch, das war seine Umgangssprache, seine Muttersprache. Und als Aramäer sagte er Abba, wenn er Vater sagte. Markus hat das dann für seine griechischsprachigen Leser einfach noch daneben gestellt in der Übersetzung Vater. Aber er wollte diesen Originalton Jesu erhalten. So hat Jesus das auch seinen Jüngern gelehrt. Ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel, Matthäus 6. Oder noch kürzer in Lukas 11. Wenn ihr betet, dann sprecht Vater. Abba, hat Jesus gesagt, als er das sagte. Wenn ihr betet, dann sagt Abba. Die ersten Christen haben diese Anrede, die Jesus ihnen beigebracht hat, sozusagen im Originalton aufgegriffen. Genauso wie Jesus sie ausgesprochen hat. Daran wird deutlich, was für einen tiefen Eindruck das Beten Jesu bei ihnen gemacht hat. Das war so vertrauensvoll, so persönlich, so tief empfunden. Sie merkten, Jesus steht in einer so engen Beziehung zu dem großen Gott. An diesem Ausdruck, Abba, an dieser Art zu beten, ist ihnen klar geworden, dieser Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Der steht zu Gott in einer Beziehung, die haben wir nicht. So hat noch nie ein Mensch mit Gott geredet. Abba, mein Vater. Er ist Gottes einzigartiger Sohn. Er kann und darf Vater zu ihm sagen. Und weil wir uns Jesus angeschlossen haben, dürfen wir auch Vater zu ihm sagen. Genau wie er. Wir dürfen es durch Jesus. Durch den Sohn sind wir zu Söhnen geworden. Wir teilen jetzt seine Gottesbeziehung. Und damit wir das ausdrücken, sagen wir genau wie Jesus, Abba. Ich glaube, wenn Paulus das so übernommen hat, wenn die Christen das übernommen haben, genau diesen O-Ton von Jesus, dann wollen sie sagen, was Jesus gemacht hat, das dürfen wir jetzt auch machen. Er hat Abba gesagt, lieber Vater, und da dürfen wir es jetzt auch, weil wir zu Jesus gehören. Übrigens ist Abba ein sehr familiärer Ausdruck, fast so ein bisschen wie unser Papa oder Papi oder wie es die Schweizer sagen. Ich glaube, dass viele Juden, die Jesus so beten hörten, das als wenig ehrerbietig empfunden haben, als aufdringlich. So redet man doch nicht mit dem allmächtigen Gott, mit Gott auf du und du. Nun, wir von Haus aus nicht, aber Jesus sehr wohl und durch Jesus dann auch wir. Und genau das, deshalb haben die Anhänger Jesu diese Gebetsanrede nachgeahmt. Sie sprachen ganz bewusst so kühn. Das drückte ihre tiefsten Überzeugungen und Empfindungen aus. Wir sind jetzt nicht mehr Sklaven, nicht mehr Befehlsempfänger. Wir haben es in unserer Religion jetzt nicht mehr mit einem Berg von Gesetzen zu tun. Wir müssen uns nicht mehr abquälen mit dem Versuch, Gott zu gefallen. Nein, Gott hat uns lieb, er ist unser Vater. Wir sind seine Familienmitglieder, wir sitzen an seinem Tisch, wir können uns bei ihm satt essen. Abba zeigt, wie sehr die ersten Christen auch emotional berührt waren. Das ist ihnen ans Herz gegangen, wenn Jesus so betete. Und dieser Tonfall, dieses Wort Abba, das wollten sie rüberbringen, auch in die griechischsprachige Welt. Und deswegen haben sie es in ihre griechischen Briefe mit reingesetzt. Das hat sie an Jesus erinnert. Das hat bei ihnen die Empfindungen wieder wachgerufen, die Erinnerung geweckt. So war das mit Jesus. So hat er mit Gott geredet. So möchten wir auch mit Gott reden. Sie haben eine ganz tiefe, gefühlsmäßige Beziehung an Jesus erlebt. Und das haben sie selber auch mit Gott erlebt. Und das drücken sie so aus. Der Glaube ist nicht nur was für den Kopf, er ist auch was fürs Herz. Und nicht wahr? Diese tiefe Beziehung zu Jesus können wir nirgends besser zum Ausdruck bringen, als wenn wir mit ihm über alles reden. Alles, was uns bewegt. Wenn wir ihm unsere Ängste sagen, unsere Sorgen, unsere Pläne, unsere Freuden, unseren Dank. Und wenn wir mit Gott über alles reden, was ihn bewegt, wenn wir mit ihm über seine Pläne reden, seine Ziele, seine Menschen, beten, bitten und danken, das Kennzeichen der Christen.